Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, guten Morgen. Wenn ich darf, möchte ich heute euch ein bisschen entführen. Und zwar entführen nach Jerusalem, so plus minus, Jahr 35 im ersten Jahrhundert. Unserer Zeitrechnung. Die Situation in Israel war damals so. Da gab es die Römer. Die haben alles unterdrückt, haben alles platt gemacht und die haben regiert. Es gab zwar einen König in Israel, aber der war nur erlaubt von den Römern. Und im jüdischen Volk hat sich ein Druck aufgebaut und war fast vom Explodieren. Nämlich eine Hoffnung, dass irgendwann dieser verheißene Messias kommt und die Situation löst. Und das Volk Israel rausholt aus dieser ungerechtfertigten Herrschaft der Römer. Wir haben es an einem Sonntag, es ist der Sonntag vor dem Passafest. 5 Tage vor dem Passafest. Und das bedeutet, alle, die es ernst meinen, müssen jetzt nach Jerusalem. Alle gläubigen Juden, alle, die sich ans Gesetz halten wollen, weil es gibt diese Feste, da muss man erscheinen. Da nimmt man seine Familie und bringt sie nach Jerusalem, weil Gott gesagt hat, diese Feste müssen gefeiert werden. Und ganz zentral da drin, das Passafest. Jetzt ist das Passafest ja die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, wo Gott schon einmal kam. Und das Volk aus einer Sklaverei gerettet hat. Da, es ist doch schon mal passiert. Und aus diesem Glaube raus entsteht diese Hoffnung. Jetzt sind wir wieder versklavt. Jetzt sind wir wieder unter einer Fremdherrschaft. Ah! Vielleicht kommt Gott und macht es nochmal. Also reisen die Leute an. Haben ihr Lamm unterm Arm. Weil 5 Tage vorm Passa, bevor das Lamm geschlachtet wird, musste man das Passa-Lamm in die Familie reinholen und mit im Haus leben lassen und wohnen lassen, bevor es dann zum Passa geschlachtet wurde. Also sind die Leute, massiv viele Leute, unterwegs nach Jerusalem. Und über die letzten paar Jahre haben die Leute gemerkt, da brodelt was, da kommt was hoch. Warum? Da war dieser Zimmermann aus Nazareth, der für mehr und mehr Aufsehen gesorgt hat. Warum? Da steht dieser Zimmermann, von dem manche noch wussten, ah, das war doch, hey, den haben wir doch erst mal aufgefallen, ist der vor Jahren, das müsste 20 Jahre her sein, Da war doch mal so ein Zwölfjähriger im Tempel. Und jeder hat sich gewundert, dass der als Zwölfjähriger schon bei der Schriftgelehrte voll mitredet und voll mithalten kann. Das war doch der. Aber da wurde doch, oder wurde er doch, wurde der, also nicht normal Rabbi. Aber vor ein paar Jahren ist er doch aufgestanden und hat so eine legendäre Predigt auf so einem Berg gehalten. Wo sich wieder herausgestellt hat, dass er die Schriften kennt, dass er sich mit der Lehre auskennt, weil er stand auf und hat verkündigt, ihr habt gehört, was euch gesagt ist. Und dann zitiert er die gängige Auslegung, die jeder weiß, aber dann wagt er sich tatsächlich zu sagen, aber ich sage euch, und auf einmal haut der einer raus, sowas haben wir noch nicht gehört. Aber selbst die Schriftgelehrten haben gespürt, welche Autorität da drin ist. Und wenn der spricht, könnte das sein, dass da einer aufsteht? Und wenn wir uns richtig daran erinnern, der wurde doch in Bethlehem geboren. Der ist doch aus dem Stamm Davids, das ist doch ein direkter Nachkomme Davids. Kann das sein, dass Gott uns ein neuer König schenkt? Ein legitimer König? Und dann ist der Typ auch mal rumgerannt und hat über das Reich Gottes geredet und nicht nur geredet, der hat die Kranken geheilt und hat gesagt, jetzt ist es nahe, Reich Gottes nahe herbeigekommen. Der hat Essen verteilt und hat gemeint, jetzt ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Und gerade vor ein paar Tagen, und das geht wie ein Lauffeuer gerade überall rum, hat er tatsächlich einen Toten auferweckt. Und dieses Volk schnuppert den Frühling. Da kann es sein. Und mir sagen, wenn der aufstehen würde, und sich zum König mache, dem würde ich folgen. Die Pharisäer und Schriftgelehrte auf der einen Seite haben es nicht geschafft, das Volk zu vereinen. Die Sadduzäer auf der anderen Seite haben es auch nicht geschafft, das Volk zu vereinen. Da steht aber jetzt auf einmal einer auf, der legt sich mit den Pharisäern auf der einen Seite und mit den Sadduzäern auf der anderen Seite an. Und beide, große Gruppe, können seiner Autorität nicht widerstehen. Und wer will sich mit einem Typ anlegen, der die Tote auferweckt? Boom. Das ist ein No-Brainer. Und die Masse bewegt sich auf Jerusalem zu. An diesem Sonntag vom Passafest. Sie wollen nicht zu spät kommen. Das Lamm, das sie mitbringen, muss ja an diesem Tag noch ins Haus, wo sie es nachher auch einnehmen werden. Und auf einmal gibt es einen Tumult. Der hat den Esel geklaut! Wie der hat nicht geklaut, der hat gefragt, den darf er nicht mehr. Und sie sehen, wie hin auf einmal einer auf dem Esel geritten kommt. Und das sind alles gläubige Leute. Die kennen ihr Altes Testament. Die kennen die Geschichte. Die kennen die Prophetie. Und auf einmal geht ein Raune durch die Menge. Kann es sein? Die Situation hatten wir doch schon mal. Weil als David kurz vorm Sterbe war, da ist doch dieser Adonia, der Bruder von Absalom, aufgestanden und hat sich selbst als König ausrufen lassen. Und David hat aber Salomo auf ein Maultier gesetzt hat ihn rumführen lassen und hat ihn als rechtmäßigen König ausrufen lassen. Das ist doch voll unsere Situation. Wieder erhebt sich eine Macht, die Römer, in einer ungerechtfertigten Weise und nehmen für sich in Anspruch, dass sie regieren. Kann es sein, dass wie David einen Salomo, einen Fürst des Friedens, auf den Esel setzt? Kann es sein, dass das passiert, was Achaia vor 600 Jahren prophezeit hat, als er gesagt hat, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Kann es sein, dass was sich die letzten 3,5 Jahre aufgebaut hat, wir jetzt endlich als Volk Israel wieder ein Passa erleben? Und zwar erleben, uns nicht nur erinnern, sondern erleben, wie Gott kommt, einen König einsetzt, die ungerechte Herrschaft der Römer beendet und wir uns als Volk neu erheben. Da sind wir dabei. Hosanna, dem, der da kommt im Namen des Herrn. Und mach das wirklich, mach das, die Richtung stimmt, mach das. Oh, ja, ja, oh. Er macht's! Er nimmt das Osttor. Er kommt von Osten. Und er nimmt das Osttor in den Tempel rein. Das Osttor, das Tor des Königs. Und jeder weiß, was als nächstes passiert. Er wird durchs Osttor reinkommen, am Tempel vorbeiziehen, rechts abbiegen. Mit all dieser Masse hinter sich. Und er wird zur Burg Antonia gehen, dran klopfen, sagt Pilatus, das war's, Kollege. Kommt friedlich abziehen oder es gibt aufs Maul. Wir sind geschockt, als Jesus das nicht macht. Weil als Jesus in den Tempel kommt, zieht er auf einmal eine Peitsche raus und fängt an, die Händler auszutreiben. Und vielleicht sind da noch ein paar dabei, die sich sagen, oh, vielleicht müssen wir vorbeifahren, vielleicht noch mal in Ordnung mehr, er sagt es ja auch nicht mal. Weil er eifert sich, Jesus. Er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Vielleicht müssen wir noch ein paar Sachen bereinigen, bevor der Römer eins. Jesus hatte ja einen Zelot bei sich, bei den Jüngern. Ne? Ich kann schon sehen, wie er sagt, zum Glück habe ich mein Messer nicht weggeschmissen. Ich habe gewusst, ich brauche es noch mal. Und sie sind geschockt, als Jesus nicht weiterzieht und die Römer konfrontiert, sind durch den Tempel reinigt. Und man fragt sich, oder ich habe mich oft gefragt, wie kann es sein, dass man am einen Tag ruft Hosanna, wohl dem, der kommt im Namen des Herrn, Palmzweige abreißt, die Kleider vor ihm auslegt, damit er wirklich einziehen kann wie ein König, Und 5 Tage später, die gleiche Leute schreien, kreuziget ihn. Ich glaube, ich habe eine Antwort. Enttäuschte Hoffnung. Die Bibel sagt uns, dass enttäuschte Hoffnung das Herz hart macht. Jesus ist nicht aufgetreten als der König, den sie erwartet haben. Aber alles hat doch gestimmt. Die Herkunft stimmt. Alle Symbolike stimmen. Er hat das Volk hinter sich vereint, zu dem Punkt, dass selbst die Pharisäer und Schriftgelehrte gesagt haben, wenn wir jetzt nicht den Stecker ziehen beim Kollegen noch ein Jahr, dann kriegt man es nicht mehr in den Griff. Er zieht auf dem Esel ein, gemäß der Prophetie. Er nimmt das Königstor. Alles stimmt. Aber die ersten Leute fangen an, sich zu erinnern. Das in der Diskussion mit den Schriftgelehrten Jesus mal herausgehauen hat und hat gesagt, ihr seid von dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Und es gipfelt darin, als Jesus vor Pilatus steht und Pilatus ihn fragt, man sagt, du wärst der König der Juden. Bist du der König der Juden? Und Jesus ihm antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus sagt, dass sein Reich, sein Königtum nicht von dieser Welt ist, sondern weltfremd. Das Reich Gottes ist weltfremd. Es ist nicht von dieser Welt. Alles, was die Leute gesehen haben, stimmt. Es war die Erfüllung von Zacharja, dass der König kommt und reitet auf einem Esel. Es stimmt, was sie gesehen haben. Er zieht ein durch das Tor des Königs. Aber das Reich, das er aufbaut, und das hat da angefangen, das ist der Beginn des Leidenswegs, war nicht von dieser Welt. Weltfremd zu sein, ist etwas, das normal ist für Jesus-Nachfolger. Paulus drückt es im Römer 12 so aus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euer Denken, erneuert eure Sinne, erneuert die Art, wie ihr denkt, damit ihr feststellen könnt, was von Gott ist. Nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Königreich Gottes ist nicht von dieser Welt. Weil was die Leute verpasst haben, in dieser ganzen prophetischen Symbolik, das Königtum haben sie gesehen, aber sie sahen nicht, wie das Lamm Gottes sich an die Passaordnung hält. Schon als 12-Jähriger sagt Jesus, als seine Eltern fragen, warum er im Tempel geblieben ist und nicht mit heimgegangen, schon als 12-Jähriger sagt er: Wisst ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und in diesem Sinn, wie das Passahlamm 5 Tage bevor es geschlachtet wurde, in das Haus musste, wo es dann geschlachtet wurde, so zieht Jesus, das Lamm Gottes, das für die Sünde der Welt geschlachtet wird, in das Haus seines Vaters ein und erfüllt die Passa-Ordnung, dass er das Lamm Gottes ist, das für die Sünde der Welt stirbt. Und dass das Reich, das da aus diesem Opfer freigesetzt wird, ist ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und da drin steckt für mich eine riesen Hoffnung. Weil wir merken, dass das Reich dieser Welt gerade versagt und versagt und versagt. Wir leben in einer Zeit, wo wir täglich feststellen müssen, dass Politik die Sache nicht regeln kann. Dass menschliche Herrschaft einfach das, was die Menschen brauchen, nicht leisten kann. Wir brauchen einen König, der nicht von dieser Welt ist, sondern drüber steht. Wir brauchen einen König, in dessen Reich es Heilung und Befreiung gibt. Wir brauchen einen König, in dessen Reich es unbegrenzt Versorgung gibt. Wir brauchen einen Reich, das Reich eines Königs, in dem die Tote auferstehen. Wir brauchen das Reich eines Königs, das funktioniert. Weil alles um uns herum schreit, es funktioniert nicht. Alles um uns herum schreit uns gerade an, dass es nicht funktioniert. Umso mehr müssen wir unsere Stellung als Botschafter dieses Reiches, das weltfremd ist, aufstehen. Wie oft ich schon gehört habe, das ist komplett weltfremd. So was? Inzwischen habe ich das umarmt als eins der größten Komplimente, die man mir machen kann. Ich war gerade aus Südafrika zurück, Missionsteam nach Südafrika geleitet gehabt, komme zurück, bin wieder in Deutschland. Einer der ersten Leute, die mich suchen wollen, so wirklich, ist Versicherungsvertreter. Der Meinung war, ich bin komplett unterversichert. Sind sie meistens, egal was. Aber, und dann fragt er mich so, ja, was haben Sie denn gelernt? Ich bin Theologe. Ja, da sind Sie ja Akademiker. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin gebildet. Was arbeiten Sie denn? Ich arbeite im Fahrradlade, also professionell am Rädeldrehe. Dann meint er, ach, da verkaufen Sie sich ja komplett unter Wert. Muss ich so lachen, habe ich gesagt, guter Mann, ich verkaufe mich überhaupt nicht. Ich verschenke mich. Das ist so weltfremd. Ja. Ich mag nicht in einer Welt leben, in der ich mich verkaufen muss. Ich mag in einer Welt leben, in der ich mich verschenken darf. Und so kann man mit Geld nicht umgehen. Ich weiß nicht, ich sitze hier im Gottesdienst. Hab noch 5 Euro im Geldbeutel, habe nichts mehr auf dem Konto und habe noch einen halben Tank Sprit. Und Reinhard macht mir wieder die Ansage, hört einfach auf Gott, was ihr geben sollt. Ich meine, brauche ich nicht zu hören, ich habe ja nichts. Naja, habe ich gedacht. Prompt kommt klar die Stimme Gottes, doch du hast 5 Euro. Das war dann eher ein resigniertes, ach komm, ich schmeiß mal 5 Euro neu. Ich wollte mir eigentlich abends noch einen Döner holen. Aber mein Dönerfriedhof ist schon groß genug. Das kann man doch nicht machen. Man muss doch da haushalten, man muss doch gucken, dass es reicht. Man kann doch nicht deine letzten 5 Euro in eine Kollekte schmeißen. Das ist so weltfremd. Ja, deshalb funktioniert es. Weil als ich am nächsten Morgen auf mein Konto geguckt habe, waren über 1000 Euro drauf. Ja, Leute, das ist nicht von dieser Welt. Das ist dieser Welt komplett fremd. Aber das ist die Welt, in der ich leben will. Es geht doch nicht, dass man... Das ist die Sache, die ihr hier schwingt, mit sexuell reinzubleiben und zu warten, bis man verheiratet ist und so. Das geht doch gar nicht, so funktioniert es nicht. Okay, da ist ein Teil in mir, ich weiß nicht, ob der ganz gesund ist oder ob ich den promote sollte, aber da ist dieser gewisse Teil in mir, der aufsteht, wenn mir jemand erzählen will, das geht nicht. Da steht sowas in mir auf und sagt, dir werde ich es zeigen. Als ich 15 war, habe ich eine Entscheidung getroffen. Wenn ich mal Sex habe, der wird unvergleichlich und einzigartig. Da war mir auch klar, was das bedeutet. Einfach nur eine Frau, weil dann habe ich keinen Vergleich und das Einzige ist seine Art. Also, läuft. Hat mir jemand gesagt, das dauert noch 30 Jahre, bis du da hinkommst, weiß ich nicht, ob mich das ermutigt hätte, aber gefragt, getan. Und dann so mit Mitte 30, mit Gespräch drauf kam und ich gemeint habe, ich war noch nie mit einer Frau zusammen. Da bin ich nie mit einer Frau geschlafen. Das geht doch gar nicht. Ja, offensichtlich schon. Weil ich mach's ja. Das ist ja komplett weltfremd. Ja, das ist es. Warum? Weil es nicht von dieser Welt ist. Diese Welt funktioniert nicht, ihr Leute. Wieso um alles in der Welt sollte ich mich so drum bemühen, in ein System einzusteigen, das nicht funktioniert? Das macht keinen Sinn. Ich will nicht von dieser Welt sein. Ich will dieser Welt fremd sein. Wenn man mir nachsagt, du bist weltfremd, nehme ich das als eines der schönsten Komplimente, die man mir machen kann. Ich habe mir mit Mitte 30, wenn ich über Heilung gesprochen habe und über Gott vertraue und solche Dinge, ich habe mir mit Mitte 30 noch anhören müssen, weil du erst mal erwachsen. Naja, jetzt bin ich noch mal 20 Jahre weiter. Und immer noch nicht mehr erwachsen, wie damals in der Hinsicht, eher weniger. Warum? Weil mein König ein Reich aufgerichtet hat, das nicht von dieser Welt ist. Aber in dem Reich funktionieren die Dinge. In der Welt funktionieren sie nicht. Warum um alles in der Welt sollte ich, von dieser Welt lernen. Das ist hirnrissig. Also lasst uns dieser Welt fremd sein, als Jesus-Nachfolger. Lasst uns voll einchecken mit unserem Fühlen, mit unserem Denken, mit unserem Verhalten in ein Reich, das dieser Welt fremd ist. Weil die Bibel beschreibt uns hier als Fremdlinge. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich habe eine Theologie-Vorlesung gemacht, mich reingesetzt in Landau und da habe ich meine Bibel dabei gehabt. Wenn es um Theologie geht, habe ich meine Bibel dabei und festgestellt, ich bin der Einzige, inklusive Prof. Dann habe ich ein Referat gehalten über Elia und dann hat er gemeint, das war ja fast schon eine Predigt und ich weiß nur, fast Mist. Und ich hocke da und der Typ neben mir meint, glaubst du das Zeug? Wenn ich, ja, wenn der ich nicht, ich glaube an Außerirdische. Ich meine, ich auch. Wenn der, ich meine, kommst du nach uns? Ich kenne ein paar. Ich noch in der Drift sitzen. Ich bin einer. Hat er genug, der Bosch? Dann habe ich ihm erklärt, der Jesus ist mein König und dass er nicht von dieser Welt ist. Dass ich hier nur zu Besuch bin, aber eigentlich woanders hingehöre. War ein gutes Gespräch. Wir gehören als Jesus-Nachfolger zu einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Deshalb lasst uns bemüht sein, uns dieser Welt nicht gleichzustellen. Weil wir sind Botschafter Christi an diese Welt. Wir tragen die Autorität des Reiches Gottes in uns mit der Aufgabe, sie hier zu verbreiten. Weil wir sehen viel zu stark die Analogie, das ist das Lamm Gottes, das einzieht nach Jerusalem, das für die Welt geopfert wird und uns unsere Sünde vergibt. Und wir verpassen die andere Dynamik, dass Jesus nach Jerusalem eingezogen ist an Palmsonntag mit allen Anzeichen, dass er sein Reich im Jetzt und Hier aufrichtet. Alle Zeichen, die die gelesen haben damals, waren die Zeichen eines Königs, der seine Herrschaft im Jetzt und Hier aufrichtet. Deshalb waren die so massiv enttäuscht, wie sie das nicht gesehen haben in der Art, wie sie es sich vorgestellt haben. Und trotzdem sind alle Zeichen da. Trotzdem sagt Zacharja nicht, da wird ein zukünftiger Retter kommen, sondern einer von jetzt, der einzieht auf einem Esel. Im Natürlichen hat Jesus das Osttor, das Tor des Königs genommen. Und dann hat er angefangen aufzuräumen in seinem ersten Herrschaftsgebiet im Haus seines Vaters. Jesus ist an Palmsonntag, da ist dieser Dualismus drin. Das Lamm Gottes, das für die Welt, für die Sünde der Welt geopfert wird. Ja, das steckt da drin. Aber er kommt für alle Juden erkennbar als der König, der jetzt rechtmäßig seine Herrschaft ergreift. Und das ist ihm jetzt und hier. Und in dieser Spannung leben wir. Dass Jesus ein Reich aufrichtet, das nicht von dieser Welt ist, das weltfremd ist, das aber trotzdem einen Herrschaftsanspruch im Jetzt und Hier erhebt. Und Botschafter dieses Reiches sind wir, die aus der Ewigkeit, aus etwas, das nicht von dieser Welt ist, die Autorität bezieht, aber den Herrschaftsanspruch im Jetzt und Hier durchsetzt. Und im Jetzt und Hier die Heilung bringt, im Jetzt und Hier die Befreiung bringt, im Jetzt und Hier die Erlösung bringt, im Jetzt und Hier die Versorgung bringt. Und es fängt damit an, dass wir sagen, wir ziehen unsere Werte, unsere Art, wie wir leben, unsere Art, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir mit Dingen umgehen, wir ziehen es nicht aus dieser Welt, sondern aus einem Reich, das nicht von dieser Welt ist, weil es einen anderen König hat. Und trotzdem besteht dieser Herrschaftsanspruch dieses Reiches im Jetzt und Hier. Und hier sind berufen, als Botschafter dieses Reiches, es im Jetzt und Hier auch auszubreiten. Und mehr sehen wir im ganz Natürlichen, dass wir umgeben sind von einer Welt, da ist es die einzige Hoffnung, dass ein Königreich sein Reich aufrichtet, das nicht von dieser Welt ist. Lasst uns von Herzen weltfremd sein, als Jesus Nachfolger. Ich möchte euch bitte mit mir aufzustehen. Und sagt, ja, eigentlich, ich will so ein Botschafter sein. Ich will, dass dieser König, der ein Reich aufgerichtet hat, das nicht von dieser Welt ist, ich will einchecken in ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Ich will weltfremd sein. Ich will der Welt fremd sein und trotzdem vollkommen drin, weil ich ein Botschafter dieses Reiches Gottes bin. Und Jesus, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und sagen, bring du dein Reich durch uns. Wir akzeptieren dich als ein König in unserem Leben, als ein König, der sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir wollen anfangen, unsere Werte, unser Denken, unsere Gefühle aus deinem Reich zu ziehen, das nicht von dieser Welt ist. Herr, lass uns mehr und mehr weltfremd sein. Aber lass uns auch als deine Botschafter deinen Herrschaftsanspruch im Jetzt und Hier manifestiere, wo immer wir sind, wo immer Menschen es brauchen, dass etwas, was nicht von dieser Welt ist, anfängt, die Probleme dieser Welt zu lösen. Und danke, Herr, für dieses Privileg, dass du uns erwählt hast, deine Botschafter zu sein. Amen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.